A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match, like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management in Moor, präsentiert von IT Skunk Works. Ich bin auf dem Weg von Fürth nach München. Dort haben wir heute ein Treffen der Strategy Fellows von der Time to Act Group. Wer das Video sieht, wird auch feststellen, irgendwas fehlt im Gesicht von diesen Menschen. Ich habe gestern im Hotel es geschafft, meine Brille zu zerbrechen. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten 2-3 Tage verlaufen. Ich hoffe, dass wenn ich dann zu Hause bin, dass ich die erstmal kleben kann und dann hoffentlich schafft es viel Mann doch sehr schnell, mir einen neuen Rahmen zu organisieren. Aber ich bin, wie gesagt, on the road und möchte gerne heute mal ein Thema diskutieren, was mich die letzten Monate immer wieder beschäftigt. Eigentlich, wie schon gesagt, mein ganzes berufliches Leben, vielleicht sogar schon davor. Heute wird es ein bisschen philosophisch. Wer also jetzt Lust hat, so mit mir tiefgründige Themen zumindest mal so in Gedanken durchzugehen, der kann jetzt gerne dranbleiben. Alle anderen, die jetzt Hardcore-Fakten erwarten, dann hört euch vielleicht eine Folge von vorher an oder irgendeine zukünftige. Nein, Spaß beiseite. Also ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei und hört zu. Worum geht's mir? Heute ist zwar auch wieder eine Folge aus der Serie Life of a CIO, a Report from the Trenches, aber ich möchte gar nicht so sehr aus der direkten Rolle heute ganz konkrete Beispiele aufzeigen, sondern sehe aber natürlich das, worüber ich heute sprechen will, auch täglich, ja, auch genau in dieser Rolle oder in all den anderen Rollen, in denen ich unterwegs bin. Und zwar geht es um das Thema Projekte. Also Projekte, ich glaube, jeder war schon mal in einem Projekt. Vieles von dem, was wir tun, ist eigentlich ein Projekt. Wir nehmen es vielleicht gar nicht so wahr. Und man könnte sagen, es gibt sicherlich Projekte, die sind gut gelaufen und es gibt Projekte, die sind weniger gut gelaufen. Das ist immer die Frage auch, was definiere ich eigentlich mit, das ist gut gelaufen. Ja? Also was zeichnet ein gutes Projekt aus? Da könnte man erstmal hingehen und sagen, naja, ein Projekt ist etwas, was dazu beigetragen hat, ein definiertes Ziel innerhalb der gesetzten Parameter umzusetzen. Das wäre jetzt völlig global galaktisch, aber ich könnte ja sagen, ich will von A nach B zum Beispiel. Ne? Ich fahre jetzt von Fürth, wo ich übernachtet habe, weil in München ist gerade Oktoberfest. Obwohl ich da heute hinfahre, werde ich nicht zum Oktoberfest gehen. Ja, es ist komisch, ist aber so. Ich will jetzt in Fürth losfahren, bin schon losgefahren, bin gerade irgendwo hinter Nürnberg und fahre jetzt gleich auf die A9. Und dann bin ich gefühlt in anderthalb Stunden in München. So, wenn ich dort ankomme, innerhalb der definierten Zeit, ohne dass mir was passiert ist, ohne dass ich einen Unfall hatte, ohne eine Panne, ohne Stau, ja, dann hätte ich gesagt, dann habe ich das Ziel erreicht. Könnte ich jetzt noch feingliedriger werden, wenn mein schöner Tesla dann eben auch im Schnitt nur 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer verbraucht hat, dann ist das ja eine super Fahrt gewesen. Ja, also ihr merkt schon, man kann das natürlich sehr, sehr fein spezifizieren, was denn eigentlich das Ziel von etwas ist. Wenn man es dann aber eben erreicht hat und vielleicht ja sogar schneller da war als geplant, schneller da war, oder nicht schneller, das hatte ich ja schon gesagt, aber wenn man dann eben vielleicht ja noch schönes Wetter dabei hatte bei der Fahrt, ne, angenehmen Gesprächspartner, den ich jetzt im Auto nicht habe, dann war das natürlich ganz besonders gut. Ne? So, also in gewisser Weise könnte man sagen, alleine diese Fahrt nach München ist ein Projekt. Da werde ich jetzt sagen, es ist kein Projekt, das ist ja, Projekte sind ganz lang. Ja, wir definieren das immer als ganz lang vielleicht, weil wir mit Projekten immer was Großes verbinden. Ja, wirklich so, was weiß ich, Reise zum Mond, ne? Also Apollo 11, das ganze Apollo-Programm. Also das ist übrigens schon ganz spannend, also übrigens über Projekten, die übergeordnete Ebene über dem Projekt ist das Programm. Ja? Also zumindest in der, ich glaube, in der Prinz-2-Logik, die ich mir irgendwann mal auch reingezogen habe. Aber wie gesagt, wenn wir an Projekte denken, denken wir meistens an was Großes. Aber eigentlich so groß muss das gar nicht sein. Ja? Kann durchaus was Kleines sein. Gibt ja auch einen, ich sage jetzt mal, Baumarkt, der ne, damit auch Werbung macht, dass es eben, ne, wenn es gut werden soll oder was auch immer, oder wenn es ein Projekt ist, dann der Baumarkt. Also ich will jetzt hier keine Namen nennen, insofern, damit hier niemand irgendwie sich ausgeschlossen fühlt. Aber man sieht dann in dieser Werbung, dass dann irgendwie jemand, ich glaube, irgendwie so Holzpaneele also im Garten irgendwo verlegt, auf der Terrasse oder so, ne? Also das, so, oder was auch immer, oder irgendeinen Baum pflanzt, was, egal. Also, aber all das de facto sind tatsächlich doch Projekte. Und ich glaube, dann ist es mal wichtig, überhaupt was zu verstehen, wie sich ein Projekt definiert. Ich hatte mal, und das ist jetzt Jahre her, kann man überlegen, wo ich damals gearbeitet habe. Könnte sogar sein, dass das noch zu Zeiten war, wo ich bei der Deutschen Post gearbeitet habe. Da hatte ich mal die Gelegenheit, in der Nähe von Bremerhaven unterwegs zu sein. Und saß dann abends im Restaurant. Und zufälligerweise war da auch irgendwie ein Admiral zur See, der dann eben dort auch irgendwie übernachtet hat. Und mit dem bin ich ins Gespräch gekommen. Und der hat mir im Gespräch mal so aufgezeigt, weil, wie gesagt, wir sind eben auch auf das Thema Projekte zu sprechen gekommen, wie er definiert, was ein Projekt ist. Und ich fand das ganz spannend und das möchte ich definitiv mal mit euch teilen. Es gibt, also man muss sich jetzt sozusagen so eine Vier-Felder-Matrix vorstellen. Und diese Vier-Felder-Matrix hat, wenn man so will, dann eben rechts oder links eine Dimension und unten eine Dimension. Und das eine ist vorgegebenes Ergebnis, also das, was ich sozusagen erreichen will. Das ist entweder bekannt oder unbekannt. Und dann die Methode, mit der ich das machen werde, ist entweder bekannt oder unbekannt. Also das eine ist das Ergebnis, das andere ist die Methode. Und er hat dann immer gesagt, also wenn ich das Ergebnis definiere, aber die Methode dahin nicht bekannt ist, dann ist es ein Projekt. Ja, wenn ich die Methode kenne, aber das Ergebnis nicht, dann ist es ein Experiment. Ne? Wenn ich die Methode kenne und das Ergebnis kenne, dann ist es Routine. Und wenn ich beides nicht kenne, ja, was ist denn das dann? Chaos. Ne? Also Projekt war immer so definiert aus seiner Sicht, und dem stimme ich, muss ich wirklich sagen, vollumfänglich zu, ist das ein Projekt, immer ein klar definiertes Ziel hat, aber nicht unbedingt definiert ist, wie man dieses Ziel erreicht. Also das ist sozusagen das, was man versucht, dann eben so einfach wie möglich zu erreichen, dieses Ziel. Ja, so mit den niedrigstmöglichen Kosten zu den geringstmöglichen Risiken, was auch immer. Also das sind dann eben wiederum solche Kennzahlen, die eben an so einem Projekt hängen. Und dann ist es auch nachvollziehbar, wenn ein Unternehmen sagt, das war ein erfolgreiches Projekt. Könnte man jetzt erstmal definieren, das Ziel wird erreicht, also das Ergebnis ist eingetreten. Ja, was weiß ich, man hat ein Unternehmen reorganisiert, man hat eine Software eingeführt, jetzt komme ich wieder aus der Rolle des CDIOs. Und oder die User sind zufriedener, die Kosten wurden gesenkt. Das ist das erwartete Ergebnis. Und man hat natürlich auch diesen Weg dahin ja in irgendeiner Form geplant. Ne? Also Projekte gehen oft mit Plänen einher. Entschuldigung, nämlich wie ich das Ergebnis dann konkret erreichen möchte. Ne? Mit welchen Maßnahmen? In welcher Reihenfolge sollen dann auch die Maßnahmen umgesetzt werden? Wie kann ich sozusagen Zwischenergebnisse kontrollieren, Meilensteine und so weiter und so fort? Und aber an all diesen, was dann an Aktion passiert, auf dem Weg zum Ergebnis, habe ich dann eben Kennzahlen. Wie lange darf das Projekt dauern? Ja, also das Ergebnis kann ich auch sagen, also wenn das in 100 Jahren eintritt, dann ne? Toll. Oder nee, das muss in 3 Wochen fertig sein. Das ist das eine, also die Zeit ist eine Dimension. Kosten, wobei man nur auch sagen können, Zeit ist Geld. Ne? Aber man ist ja nicht Vollzeit immer an so einem Projekt beteiligt. Und dann sind es Zeitanteile und das muss irgendwie auch, weil meistens an einem Projekt mehr als eine Person beteiligt ist, dann auch koordiniert werden. Also ist Zeit nicht immer automatisch auch gleichzeitig Arbeitszeit, sondern es ist ne, Zeit im Sinne von Dinge dauern halt, weil eben zwischendrin auch mal Sachen liegen bleiben, weil man eben dafür erstmal sorgen muss, dass Menschen, die zusammenarbeiten müssen an irgendeinem Thema, dann auch zusammenkommen. Naja, ihr versteht, was ich meine. Dann ist natürlich nochmal das Thema Kosten ein ganz wichtiges Kriterium bei einem Projekt. Was soll ich denn sagen? Was kostet das? Ne? Natürlich in einem Projekt ganz oft habe ich Menschen, die sich bezahlen lassen. Das sind entweder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja, ja ich weiß, bei dem einen oder anderen Unternehmen sind das die sogenannten EDA-Kosten. Also die Leute sind ja eh da. Ne? Dann wird das meistens nicht mit einkalkuliert in den Business Case für so ein Projekt. Also meistens haben eben solche Projekte auch sowas wie einen Business Case. Also eine Bewertung, wann denn auch der echte Nutzen aus diesem Projekt eintritt, komme ich gleich nochmal drauf. Und dann sind eben auch Kosten mit zu berücksichtigen. Und Kosten, wie gesagt, das können Personalkosten sein. Das können Kosten sein für externe Beratung, für sonstige externe Dienstleistungen, für, jetzt mal aus dem CDIO-Leben eben berichtet, Hardware, Software, Services, das. Netzwerke, ja, alles, was irgendwie dazugehört, Infrastruktur, ne, alles. Das sind Kosten. Also wenn ich beispielsweise als Projekt habe, tausche eine Software A gegen eine Software B aus, dann habe ich zum Beispiel als Kosten die neuen Lizenzen für die neue Software oder die neuen Subskriptionen für den neuen Cloud-Service. Ich muss gegebenenfalls noch irgendwas an ein System schrauben. Da geht Arbeitszeit rein. Ich brauche vielleicht doch externe Unterstützung, weil ich die Kompetenzen jetzt konkret für diesen Fall der Integration nicht habe. Na, externe Beratungskosten. Und im Worst Case habe ich dann auch noch Stranded Costs, aber da komme ich dann, wie gesagt, gleich auf den Business Case, weil ja die alte Lösung auch noch da ist und die ist nicht sofort weg. Und im Falle eines Falles laufen die Lizenzkosten auch noch ein bisschen länger als der Starttermin für den Einsatz der neuen Software. So. Ja. Gibt es garantiert noch ein paar andere Kosten? Ich versuche das jetzt ja auch ein bisschen einfach zu halten. Soll ja eine philosophische Diskussion sein zum Thema Projekte. Gut, und dann gibt es natürlich noch ein paar qualitative Kriterien. Aber das ist jetzt echt schwierig, weil da kann man natürlich jetzt alles Mögliche hineininterpretieren. Aber man könnte ja, abgesehen von dem Kostenaspekt, noch so Themen mit aufnehmen wie man hat Risiken reduziert. Die kann man wahrscheinlich auch in irgendeiner Form monetarisieren oder eben quantifizieren, um zu sagen, ne, das Risiko hat eben einen Wert von x Euro. Und außer so Risiken könnten es ja auch noch so Themen sein wie eben, wie schon gesagt, so Userzufriedenheit, Durchlaufzeiten, die dadurch besser werden. Aber das ist dann eher schon assoziiert mit dem Ergebnis. Aber es könnte eben so eine Art Mitnahmeeffekt sein. Man will die neue Software einführen und dabei hat man eben auch noch das und das dann als Effekt. Jetzt könnte ich auch noch ans Projekt selber denken im Sinne von Qualität und das könnten jetzt eben noch so Aspekte sein. Diejenigen, die im Projekt mitgearbeitet haben, sind noch total happy. Ja. Gute Stimmung. Also könnten auch noch Kriterien sein. Sicherlich weniger wichtig, jetzt für die Frage, war das Projekt erfolgreich oder nicht? Ich habe auch schon Projekte gesehen, sind alle total frustriert aus dem Projekt raus, weil es wahnsinniger Arbeitsdruck gewesen ist. Hinten raus sind die Leute gefeiert worden wie verrückt, weil sie es eben wirklich geschafft haben, in einer an sich nicht realistischen Zeitvorgabe trotzdem das Ding zum Laufen zu bekommen, was auch immer zum Laufen gebracht werden musste. So, na, also das ist so die Parameter, die es in so einem Projekt gibt. Und das Projekt selber hat natürlich dann eben, wie ich schon gesagt, auch in der Regel dann eben einen Business Case. Also man macht normalerweise nicht ein Projekt, wenn das Ergebnis, und das Ergebnis ist, wenn es im geschäftlichen Kontext eben verortet ist, immer so verbunden mit einer Erwartungshaltung, dass eben tatsächlich sich für das Unternehmen etwas verbessert. Was weiß ich. Eben, wie schon gesagt, Kosten gesenkt werden können, neue Kunden gewonnen werden können, signifikante Risiken reduziert oder vermieden werden können, neue Märkte erschlossen werden können, neue Produkte entwickelt werden können. Also jetzt, ihr merkt schon, da gibt es so viele Aspekte, wo man sagen kann, okay, das ist wirklich auch relevant für ein Unternehmen, damit das Unternehmen erfolgreich ist im Sinne von, das ist profitabler, mehr Gewinn und so weiter. Und jetzt ist aber auch eben die Frage dann ans Projekt, was muss ich eben alles dafür tun, damit das genau zu diesem Ergebnis kommt? Und wenn der Aufwand dahin eben nicht in einem vernünftigen Verhältnis steht, ne, was weiß ich, ich nehme jetzt mal eine Zahl, ich nehme 100.000 Euro in die Hand, um am Ende Kosten in Höhe von 10.000 Euro zu senken. Das sieht jetzt erst auf den ersten Blick aus, wie, das macht keine Sau, ne? Muss man immer auch nochmal kurz in die Relation stellen, sind die 10.000 Euro Kostensenkung Einmaleffekt oder ist das ein fortlaufender Effekt? Wenn das ein fortlaufender Effekt wäre, und das ist das, was man bei solchen Projekten dann immer gerne mal auch bewertet, ist immer die Frage, wann tritt der sogenannte Break-Even ein? Heißt also, ab wann habe ich eigentlich mehr gespart, als ich ursprünglich investiert habe? Optimal wäre es natürlich, ich nehme jetzt 10.000 Euro in die Hand und wenn das Projekt fertig ist, habe ich direkt 100.000 Euro gespart. Also das gibt solche Projekte, denke mal, wie kann das gehen? Ja, das gibt solche Projekte, weil beispielsweise, mache ich ja immer wieder mal auch für Unternehmen, verhandle ich Verträge und am Ende so einer Vertragsverhandlung kommt man eben zu einem Ergebnis, wo das Unternehmen dann ab dem Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung auf einen Schlag 100.000 Euro weniger bezahlt für die Leistung als vorher. So, direkter Effekt. Ja. Also wie gesagt, das ist ja eigentlich fast, wie es so schön heißt, No-Brainer, ja, machen. Aber es gibt eben vielleicht auch solche Dinge, wo man tatsächlich jetzt Geld in die Hand nimmt und das, wie es so schön, amortisiert sich oder dann kommt erst der Break-Even nach einer längeren Zeit. Ja. Und wie gesagt, dieses 100.000 Euro versus 10.000 Euro Kostenersparnis Projekt kann sich zumindest dann im 11. Jahr, wenn das dann eben sozusagen eine fortlaufende Kosteneinsparung ist, also year over year, ne, kann sich das dann rechnen, weil ich spare diese Kosten dieses Jahr, ich spare sie ja dann auch übernächstes Jahr und so weiter. Und dann nach 10 Jahren habe ich also 100.000 Euro gespart, ne, und dann hat sich das Projekt gerechnet, ne, Business Case. So. Natürlich sind solche Business Cases immer auch verbunden mit so einem gewissen Unsicherheitsfaktor. Heißt also, ich kann nicht immer von vornherein garantieren, dass genau dann auch das gewünschte Ergebnis eintritt. Erstmal das, ne? Und auch wenn das als Ergebnis vorgegeben ist, ne? Weil wenn ich sage jetzt mal immer eine gleichartige Methode ansetze und weiß aber nicht, worauf ich hinaus will, ja, dann sage ich auch immer zu Unternehmen, dann macht ihr kein Projekt, dann experimentiert ihr. Ja. Projekt will ja, dass ich zum Beispiel dann eben ganz klar diese Zahl erreiche, die es zu erreichen gilt. Und lass das sowas sein wie eine Kostensenkung von X% von irgendetwas. Aber nichtsdestotrotz, auch da bleibt eine gewisse Unsicherheit, denn an einem Projekt sind mehrere Menschen beteiligt. Diese Menschen, die können auch Fehler machen.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Machen, die können auch Fehler, ich sag mal, fehlerhafte Entscheidungen treffen, das Falsche tun, um am Ende zu dem Ergebnis zu kommen. Ne? Und deswegen gibt es typischerweise, damit dann eben auch so ein Projekt loslaufen kann, eine Budgetplanung. Und die Budgetplanung, die, das sind so diese 10.000 Euro, um 100.000 Euro zu sparen, oder 100.000 Euro, um nach hoffentlich 11 Jahren dann 110.000 Euro gespart zu haben. Ne? Also diese Zahl, was ein Projekt kosten darf, das ist typischerweise das Projektbudget. Und das wird dann eben auch von der Geschäftsführung genehmigt und los geht's. Aber wie schon gesagt, kann ja einiges dazwischen kommen. Wichtige Ressourcen können abspringen. Ein Partner, der sich als qualifiziert irgendwie dargestellt hat, erweist sich als absolute Nulpe. Die Software, die man einführen wollte, um irgendwas zu erreichen, erweist sich als komplexer, als man erwartet hat. Bestimmte Dinge hat man eben, was weiß ich, in der Planung des Projektes als gegeben angenommen, und das ist dann nicht so. Und wie gesagt, die Welt ist ja doch viel schlimmer, als man erwartet hat. Das ist so dieses Thema Unsicherheit. Und jetzt versucht man natürlich auf ganz unterschiedlichen Wegen diese Probleme irgendwie auch zu adressieren, damit man auf dem Weg zum Ergebnis nicht komplett durcheinander gerät und auch immer weiß, sind wir noch on track, ja? In Time, Budget and Quality, ja, das magische Dreieck eben. Und dann gibt es dafür dann eben auch eine Projektorganisation, in der dann immer wieder abgefragt wird, wie sieht denn das aus mit der Erreichung der gesetzten Ziele, ne, also des definierten Ergebnisses, wie weit ist man da dran, wie viel Budget hat man schon verbraucht. Und ich mache mal ein Beispiel jetzt, also so die kritischen Momente sind 90% des Budgets verbraucht und 10% des erwarteten Ergebnisses realisiert. Das ist schlecht. Da gibt es dann Ampeln, die wäre jetzt wahrscheinlich tiefrot. Ja? So, also das ist so klassisches Projektmanagement. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, weil ja so viele Menschen an diesen Themen arbeiten, muss man das ja auch so noch koordinieren und organisieren. Also gibt es sowas wie kleine Teams, große Teams, die sich dann eben in gewissen Abständen dann immer mal wieder zusammensetzen und überlegen, arbeiten wir eigentlich noch an den richtigen Dingen, erreichen wir eben auch die definierten Ziele, machen wir den gewünschten Fortschritt, sind wir alle noch happy? Klassisches Projektmanagement. Ne? So, und aber um all das gibt es natürlich jetzt tausend und eine Methode, um dann trotzdem irgendwie das Projekt eben immer auch erfolgreich über die Ziellinie zu tragen. Ja, und dann gibt es so Ansätze, so klassisch eben Wasserfallmodelle, die dann in irgendwelchen sogenannten Gantt-Charts landen, wo man dann eben diese Balken sieht und die sind dann miteinander verbunden, und dann gibt es eine kritische Pfadmethode und tralalala. Und dann kann ich natürlich auch wahnsinnig große und komplexe Projekte auf dem Weg planen, weil es ist immer so der kritische Pfad, ne? Wenn dann am kritischen Pfad halt irgendetwas sich verzögert, was weiß ich, ich erwarte beispielsweise die Entwicklung einer Software, das ist Teil des Projektes, da wird was entwickelt. So, und ohne die kann es ja nicht weitergehen, weil dann kann ich nicht den Prozess einführen, wenn die Software nicht da ist. Ja? Dann kann ich den Kunden nicht anbinden, wenn das Stück Software nicht da ist. Was? Also, sowas. Und dann, wenn die Software also zu spät kommt, dann verzögert sich das Projekt. Und immer wenn es also wirklich zu einer Projektverzögerung kommt, die eben nicht mehr aufgefangen werden kann, weil es da irgendeinen sogenannten Buffer gibt, also sozusagen geplante Zeiten, die nicht ganz so produktiv sind, typischerweise irgendwie um Feiertage, Urlaubszeit und was weiß ich nicht. Und man hat sowieso meistens irgendwie so einen Monat bei längeren Projekten, vielleicht manchmal sogar mehr, an eben Zeitbuffer mitkalkuliert. Dann verzögert sich das Projekt. Und der ausschlaggebende Aktivitätspfad, der zu so einer Verzögerung führt, das ist eben der sogenannte kritische Pfad. Critical Path Method. Ja, es ist wie gesagt Methode, aber ist irgendwie aber auch gesunder Menschenverstand. Ne? So. Und dann haben Menschen sich überlegt, ja, das ist aber natürlich immer so schwierig, das ist so ein bisschen Blackbox, ne? Irgendwie soll da ja jetzt was passieren, wir arbeiten ja auf irgendein Ergebnis hin. Was ist denn eigentlich, wenn zwischendrin was schief geht oder man irgendwie das Ergebnis aus den Augen verliert? Und was ist denn eigentlich, wenn das Ergebnis nicht ganz so klar ist? Dann könnte ich wieder sagen, Leute, wenn das Ergebnis nicht klar ist, ich komme wieder auf meine Vier-Felder-Matrix von meinem Admiral zur See zurück, wenn das Ergebnis nicht klar ist, Leute, dann experimentiert ihr. Dann macht ihr kein Projekt. Ja? So, also eigentlich ist das Ergebnis doch klar, ne? Aber trotzdem gab es dann eben so die Idee, man muss noch ein bisschen agiler sein, zwischendrin immer mal so reflektieren, ob man noch im Zielkorridor ist, weil manchmal ja auch, und das ist wirklich eben das Problem, dass Ergebnisse nicht so eindeutig beschrieben werden. Gerade im Kontext von Softwareentwicklung. Ich glaube, aus dieser Problematik heraus, dass Menschen sich nicht sicher sind, wirklich, wie sie manchmal Sachen haben wollen, ja, ne, dann sitzen sie da und ja, ich brauche Software. Hm. Also, die soll das machen und das machen und das. Oder erst das und dann das.
Oh Mann.
Ja, aber am Ende muss natürlich alles cool werden. Ne? So, also das ist dann die Anforderung, das Fachkonzept. Ja. So, und List of Requirements oder wie auch immer man dann dieses Dokument da nennt. Und dann geht ein Softwareentwickler hin und baut das. Und ich habe es leider tatsächlich zu oft erlebt, dann kommen eben Sachen raus, die kacke sind. Ja, muss ich wirklich von einem Moment erzählen. Vielleicht habe ich das sogar schon mal in einer Podcast-Folge angebracht. Ich habe ja mal bei der Post gearbeitet. Da habe ich ein Projekt, und das war auch übrigens sowas wie, wenn du bei der Post Karriere machen willst, das hat mir damals mein Chef gesagt, weil der hat gemerkt, wie frustriert ich war, was das Ergebnis betraf. Und da hat er gemeint, Jan, weißt du, Schwamm drüber, ne? Bei der Post bist du erst richtig anerkannt als jemand, der durch die Hölle gegangen ist, wenn du mindestens ein Projekt für 1 Million Euro in den Sand gesetzt hast. Ja, das war damals tatsächlich ein bisschen mehr als 1 Million. Ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich in den Sand gesetzt habe, aber naja, ich muss mal kurz ausholen. Also, ich wollte damals ein System für die Filialen entwickeln. Das, was wir hatten, war eine ziemliche Katastrophe. Also ich rede nicht von dem Kassensystem, sondern hinter der Kasse oder hinter dem Kassensystem gab es so eine Art Informationssystem, also wo sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Kasse da in der Postfiliale über so Sachen informieren konnten, wie zum Beispiel, was muss ich denn eigentlich machen, wenn ich jetzt eine Briefmarke verkaufe? Ja, und dann war eben in epischer Breite beschrieben, wie das laufen soll. Und ich habe dann so gedacht, boah, das ist so doof, da sitzen ja im Falle eines Falles auch Menschen davor, die mit diesem Postsprech nicht aufgewachsen sind, ja, die das nicht mit der Muttermilch aufgesogen haben. Ja. Und da war meine Idee, wir machen da was ganz Cooles. Das gab damals so diese Ansätze vom Semantic Web. Ich meine, heute mit AI ist die Welt eine ganz andere. Aber damals hat man eben über, sagen wir mal, solche Ansätze versucht, das Suchen von Informationen einfacher zu machen. Ja, also man hat eben so Begriffswelten definiert, so semantische Netze. Wenn du das meinst, meinst du eigentlich auch das und damit steht das im Zusammenhang und so weiter und so fort. Also man könnte heute fast schon sagen, das waren so die Vorboten von diesen Large Language Models. Ich weiß, dass es jetzt total simplifiziert ist und jeder, der sich mit KI auskennen würde, sagen, was erzählt er gerade für ein Bullshit. Ja. Ja, aber kommt Leute, seid ehrlich, das ist zumindest ähnlich. So ein System wollte ich damals einführen. Ich rede wirklich von vor, muss ich überlegen, 2009, also so ungefähr vor 16 Jahren. Da gab es noch nichts. Wirklich, im KI gab es schon, aber mindestens nicht wie ChatGPT und so weiter. Ne? Und da habe ich eine Softwareentwicklungsbude. Also erstmal, ich habe mein Management davon überzeugt, machen wir. Und wir hatten damals auch noch über 10.000 Filialen. Und wir hatten Qualitätsprobleme. Und das war unter anderem darauf zurückzuführen, dass die Leute halt in diesem System nichts gefunden haben. Und dann war dann sozusagen die Idee, ey, wir machen was mit Technik. Ja? Wir machen das noch digitaler, als es nicht sowieso schon war. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn, war ich auch noch ein bisschen jünger, habe ich gedacht, geile Kiste, ich habe die Projektleitungsverantwortung bekommen und los ging's. Und dann habe ich eben Fachkonzept geschrieben und in dem Fachkonzept war dann unter anderem eben auch beschrieben, wie diese Lösung funktionieren sollte. Also auch Benutzeroberfläche, allem drum und dran. Und ja, jetzt kommt's, ne? Dann leider hatte ich vergessen, irgendwie zu beschreiben, wie dann eben auch Änderungen von Inhalten im Hintergrund dann durch die Benutzeroberfläche dann eigentlich auch verarbeitet und angezeigt werden sollen. Weil es hätte ja sein können, nehmen wir mal den Fall, bis gerade eben noch war der Annahmeprozess für ein Paket so, und jetzt kommt der Produktmanager und sagt, pass auf, wir bieten jetzt runde Pakete an, das kannst du nicht mehr auf die Waage legen, weil sonst rollt das runter, das müssen wir jetzt anders machen. Und dafür gibt es eine neue Prozessbeschreibung. Und jetzt hätten wir die ja irgendwie dann rausbringen müssen, damit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Filiale das ja auch lesen können über dieses System. Und dann können die wieder ganz geil eingeben, Paket, rund. Und dann findet das System genau diese Information eben viel schneller, als wenn ich mich durch irgendwie so einen riesigen Navigationsbaum klicken muss und dann irgendwann das runde Paket finde. Das war ja eigentlich diese Problematik. Weil da gab es nicht wirklich eine vernünftige Suchfunktion. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war halt die Idee hinter dem System. Also das hatte ich auch so beschrieben, aber ich habe halt eins vergessen, ich habe nicht beschrieben, wie sich das System verhalten soll, wenn es dann eben bei der Mitarbeiterin und Mitarbeiter am Arbeitsplatz läuft. So, und dann habe ich den ersten, ich sag mal so, den ersten Release-Kandidaten gesehen. Und ohne Witz, ne, ich saß dann vor dem Ding und habe damit gearbeitet. Es hat auch eigentlich ziemlich cool funktioniert. Dann habe ich gesagt, und wie ist das jetzt eigentlich, wenn jetzt neue Informationen kommen? Ja, dann gibt's ein Refresh. Und ich sage, was heißt denn das Refresh? Wir zeigen das mal. Und dann haben die dann die Daten eingespielt. Und in dem Moment war der Bildschirm weiß für gefühlt 5 Sekunden. Und ich sage jetzt, was ist denn das jetzt? Ja, das ist irgendwie normal, weil im Hintergrund müssen jetzt die Daten aktualisiert werden. Und in dem Moment sagt das System erstmal, ich zeige jetzt nichts mehr an, weil damit jetzt keine Fehler gemacht werden vom Anwender.
Ja, hä?
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Also das war jetzt nicht nur irgendwie ein programmierter, also so ein Feature, so nach dem Motto, wir wollen verhindern, dass die Anwender das nicht irgendwie, also dass sie nicht während im Hintergrund die Daten aktualisiert werden, auf irgendwas klicken und dann führt dieser Link ins Nirvana, sondern das war halt auch wirklich ein grundsätzliches Problem von der verwendeten Lösung, die man dort eingesetzt hat, um eben die Webseite darzustellen. Content-Management-System und was auch immer war. Also war eine absolute Katastrophe. Wir haben das dann also mehreren Anwendern auch gezeigt, ne? Und die haben gesagt, ne, das ist Mist. Lange Rede, kurzer Sinn übrigens. Da kam dann von mir die Entscheidung, nachdem ich auch mit den Anwendern nochmal gesprochen habe, wir nehmen die Technologie weg, weil das war eigentlich der völlig falsche Ansatz. Und wir geben denen stattdessen sowas wie eine Mini-Checkliste in Papierform, die man einfach schnell bei der Hand hat, die man im Falle eines Falles in die Hosentasche stecken kann. Fertig, aus, geil. Ist total gut angekommen, aber nichtsdestotrotz, die Software war entwickelt, über 1 Million Euro weg, peng. Ne? So. Das will man eben vermeiden, um jetzt mal wieder auf das Thema Projektmanagement zu kommen, indem man dann im Kontext von Softwareentwicklung dann halt auf diese agilen Methoden abgestiegen ist. Ne? Scrum, Safe und wie sie alle heißen. Ich will es auch jetzt gar nicht schlecht reden, aber eigentlich sind das immer nur Methoden, die, sag mal, so ein typisches Defizit eben in der Zusammenarbeit von Menschen versuchen, irgendwie zu kaschieren, die Lücke zu schließen, Dinge doch irgendwie zu beschleunigen, Risiken zu vermeiden. Ich meine, findet jetzt alle möglichen Aussagen, ne, Phrasendrescherei, die man eben anbringen könnte, warum dann eben das Projekt doch nicht erfolgreich war. Ja? Weil nicht das rausgekommen ist, was man wollte, weil es zu lange gedauert hat, weil so viel Geld gekostet hat, alle total frustriert sind, la 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 la, ne? Und alle singen das Lied des Leides. Und wenn man jetzt an Projektmanagementmethoden denkt, dann sollen die genau sowas verhindern. Was man aber nicht verhindern kann, ist einfach, sagen wir, Entschuldigung, die Dummheit von Menschen oder manchmal auch das fehlende Interesse an dem Projekt mitzuarbeiten. Das kann ich durch solche Methoden nicht lösen. Und in einer perfekten Welt, in der leben wir nicht. Guckt euch um. Wir leben nicht in einer perfekten Welt. Könnte ich hingehen und sagen, Leute, das ist das, was wir jetzt machen wollen. An dem Thema arbeiten wir jetzt. Ja? Wie würdet ihr das jetzt angehen? Und da hat jeder erstmal eine Meinung. Dann findet man eben auch, ich sag mal, fast in so einem demokratischen Ansatz eine Herangehensweise. Alle committen sich da drauf, alle halten sich da dran und los geht's. Ja? Und ich glaube tatsächlich ja auch, dass die coolsten Sachen, die Menschheit je erreicht hat, deswegen entstanden sind, nicht weil da irgendwie eine geniale Projektmanagementmethode eingesetzt wurde, sondern weil die Menschen zusammenarbeiten wollten, um etwas Großes zu schaffen. Ja. Und im Falle eines Falles war das natürlich auch etwas, was einen übergeordneten Wert hat und keiner wirklich darauf geschaut hat, wie viel Zeit wirklich in irgendetwas reingesteckt wird. Und man hat es trotzdem gemacht, weil es eben gut war. Und ich glaube da wirklich, also wir stehen uns eben aber auch mit diesen Methoden teilweise sowas von auf die Füße, weil plötzlich die Methode das Projekt selber bestimmt und selber sowas wie zu einem Projekt wird. Also ich muss dann immer reporten, weil das sagt die Methode. Ich muss dann immer mich abstimmen, weil das sagt die Methode. Wo ich dann immer sage, wenn ich nichts zum Abstimmen habe, weil gerade nichts zum Abstimmen ist, ist das Zeitverschwendung. Ja. So, also wie gesagt, Projektmanager, ich will das nicht totreden. Ne? Also ich habe ganz viele Trainings in dem Zusammenhang gemacht und ich kenne natürlich auch die meisten Methoden irgendwie. Wenn ihr mich fragt, wie ich Projekte mache, dann eigentlich meistens so, dass ich versuche am Anfang erstmal tatsächlich die Leute abzuholen und dann eben auch Menschen diese Aufgabe zu übergeben, die wirklich Lust darauf haben, die wirklich was verändern wollen, die dann eben auch nicht jetzt darauf schauen, ob das jetzt 30 Minuten gebraucht hat, um zu einem Ergebnis zu kommen oder vielleicht eben auch 3 Tage. Ja. Es geht ums Ergebnis. Ne? Das ist ja eigentlich das Projekt. Ne? Projekt ist, ich weiß nicht genau, wie ich da hinkomme, aber ich weiß, wo ich hin will. Und ich hoffe, das hat mal so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, weil wie gesagt, alles in eurem Leben in dem Sinne ist irgendwie ein Projekt. Das Leben selber ist ein Projekt. Ihr wisst genau, worauf es hinauslaufen wird. Irgendwann ist das Leben vorbei. Ja? Der Weg zu diesem Moment, wo ihr dann am Ende vielleicht sagen könnt, das war ein gutes Leben. Ja? Das ist ja eigentlich das Ziel. Also das ist unser Projekt. Ja? Wie ihr da hinkommt, das wisst ihr heute noch nicht. Aber ihr wollt euch mit Menschen umgeben, die euch bei diesem Weg nicht nur einfach begleiten, sondern die das Leben für euch schöner machen, euch glücklicher machen. Ne? Und brecht das mal runter auf das Banalste ever, nämlich ein Projekt in irgendeinem Unternehmen, in eurem Unternehmen, ne? Gleichen Prinzipien greifen. Und wie funktioniert es am Ende in eurem Leben, wenn es mal klemmt? Man spricht miteinander, man findet gemeinsam eine Lösung. Ja? Kommunikation, wahnsinnig wichtig, ne? Und gibt's die Methode fürs Leben? Oh gut, ich meine, die Religionen mögen für sich dann irgendwie immer einen Anspruch nehmen, dass es einen ganz konkreten Plan gibt und man genau nur das machen kann oder machen muss, was dann irgendwo in irgendeinem schlauen Buch steht. Nee. Jedes Leben ist individuell im Übrigen und jeder hat dann eben sein kleines eigenes Projekt. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Das, was wir täglich erleben, ist nichts anderes als ein fortlaufendes Projekt. Also habt Spaß dabei. Und ich hoffe, ihr erreicht euer Ergebnis, euer Ziel. Ne? Und insofern freut euch schon mal auf die nächste Podcast-Folge, die sicherlich in 1-2 Wochen wieder kommen wird. Dann wahrscheinlich mit einem etwas konkreteren Thema wieder. Und bis dahin hoffe ich, ihr bleibt mir gewogen und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao, ciao.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.